Ich bin ganz schön on edge. Also eigentlich stand ich im März vor einem kleinen Mini-Burnout, weil ich so viel gearbeitet habe, so viel Energie in falsche Themen auch reingesteckt habe. Die Hälfte gefühlt meiner Arbeit passiert vor Ort, am Weingut, im Weingarten. Also wir erzählen Geschichten. Vorhin mal darüber gesprochen, dass es eine große Stärke ist, dass ich irgendwie darüber sprechen kann, dass ich keine Ahnung habe von irgendwas. Aber ich habe auch eigentlich gar keine andere Wahl. Also weil ich kann nichts vorspielen. Dann merkst du das direkt. Also
das ist das Thema Geschichteldrucken.
Ja, genau. Und das kann ich nicht, das will ich nicht. Das ist nicht meine Art. Ich möchte niemandem was vormachen.
Willst nicht der Rene Benko oder Sommelier sein?
So in dieser Zeit von 2019 bis dann da, war ich so krass connected. Ich bin richtig nervös geworden, als ich Klaus Preisinger das erste Mal gesehen habe.
Glaube ich.
Also es gibt kaum was, wo ich in meinem Leben stolzer drauf bin, als das Female Wine Collective.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Gesendet aus dem Zoo Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Hallo, herzlich willkommen, Friederike Dumme. Schön, dich hier zu haben, hier im Hotel Zoo Vienna am Donaukanal. Wunderschöner Ausblick, die Sonne strahlt uns ins Gesicht. Du, wir haben heute was zum Feiern.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Berufliche Veränderung.
Also sagen wir mal so, normalerweise zieht es mich ja immer Richtung Burgenland eher oder Richtung Steiermark. Die werden sich gerade nicht so sehr darüber freuen, aber dafür habe ich jetzt ein paar neue Fans in Niederösterreich gefunden.
Im Niederösterreich.
Ja, ich habe doch jetzt nach anderthalb Jahren beschlossen, dass Wien dann irgendwie genug ist. Dadurch, dass ich einfach gerade so viel zu tun habe mit Dingen, über die wir nachher noch reden, ist es so, dass es mich gerade ein bisschen aus der Stadt rauszieht. Dass ich
okay, diese berufliche Entscheidung ist quasi auf Wien bezogen oder?
Nee, genau, es ist so ein bisschen der Next Step. Ist sehr witzig für die, die mich kennen, wenn sich daran erinnern, dass ich letztes Jahr mal sehr lautstark gesagt habe, dass ich auf gar keinen Fall ins Fine Dining gehen will. Und jetzt mache ich das doch irgendwie. Vier Hauben, Hadersdorf am Kamp. Ich wechsle ins Esslokal zum Roland und der Barbara Huber.
Cool. Familienbetrieb quasi.
Voll. Ja, es passt wie Faust aufs Auge.
Esslokal soll ja auch gerade, oder man spricht sehr viel darüber und sehr viel Gutes. Und
es ist trotzdem immer noch so, ich habe immer das Gefühl, dass die beiden alles, was sie tun, ist so Understatement. Also ich meine, es heißt Esslokal. Wie mehr Understatement kannst du eigentlich deinen Laden nennen?
Absolut. Ja. Ich kenne witzigerweise vom Esslokal den Tischler.
Den Tischler?
Ja, genau. So bin ich zum Esslokal gekommen.
Super lokales Holz, das sie da überall im Restaurant...
Der Tischler ist aus Werfen.
Ne, gar nicht. Cool.
Du stoßt mir gleich mal an auf das, oder?
Ja, please.
Wir dürfen einen Schaumwein genießen von unserem Partner Schaumweinkontor. Wir trinken Franciacorta von Barone Pizzini, den Animante. Ist das älteste Bio-Weingut, das größte auch in Franciacorta in der Lombardei. Und ist rein burgundische Cuvée, 30 Monate auf der Hefe. Keine Dosage.
Gespannt. Schaumwein brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Ich habe ja eben schon überlegt, oder war ja die Überlegung, was wir irgendwie trinken heute. Und ich wollte eigentlich unbedingt Shampoos mitbringen oder Schaumwein, habe mich dagegen entschieden und freue mich dementsprechend.
Hast du viel Erfahrung mit Franciacorta?
Na, ungefähr gar nicht.
Ungefähr?
Na, wir haben ja eh schon öfter darüber geredet. Italien ist ja immer noch ein bisschen mein Blindspot. Also und ich verstecke mich ja auch hinter meiner Unwissenheit nicht.
Vielleicht ja auch immer von ein bisschen Größe. Ja. Wenn man eingesteht, wenn man irgendwo noch ein bisschen Lücken hat.
Na, ich meine, das ist ja bei mir eh so eine große Sache. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass ich ja eigentlich, ich meine, klar, ich habe das Ganze studiert und ja, stoßen wir mal an. Tschüss. Tschüss.
Prost.
Nice. Boah,
ist gut. Schmeckt gut.
Ja, geile Säure.
Die Burgunder Rebsorten kommen super raus. Ja. Viel Chardonnay-Anteil, ja, 60% Chardonnay-Anteil. Hefigkeit. Super, sehr gefällig.
Kann man easy ein Glas, zweites Glas trinken.
Wird wahrscheinlich passieren.
Ich glaube auch.
Du hast gerade angesprochen, du kommst ja eher aus der Praxis, ein bisschen bezogen. Mhm. Du bist aus Deutschland, wie man hört. Wo genau kommst du?
Excuse me?
Excuse me, ja. Wir laden auch deutsche Kollegen nach Österreich ein. Und Kolleginnen. Mhm. Du, wo kommst du eigentlich her? Genau.
Ja, eigentlich komme ich ursprünglich aus der Ecke Bielefeld. Mhm. Ja, ja, ihr sagt immer alle, mhm, aber eigentlich habt ihr überhaupt gar keinen Plan, wo
es liegt. Gab es da nicht die Debatte, ob es Bielefeld überhaupt gibt? Ja. War das nicht die?
Es wurde jetzt offiziell bestätigt, dass die Stadt existiert.
Darum schaue ich so.
Nein, ja, Bielefeld liegt im beschaulichen Ostwestfalen.
Okay.
Wo es ungefähr, und ich hoffe, keiner hört jetzt zu, der aus meiner Familie oder aus meiner Gegend kommt, ungefähr keine Genusskultur gibt, mhm, außer Pumpernickel als Genussgegenstand der ostwestfälischen Küche. Nein, und das hat mich da weggezogen. Ich habe mich da nie richtig identifizieren können mit. Meine Familiengeschichte ist eh ein bisschen kompliziert, sehr verstreut alles.
Was ist Pumpernickel?
Pumpernickel ist, ja, ist eigentlich die Erweiterung von Vollkorn. Es ist so, okay, dieses fast schwarz, so Schwarzbrot ist das.
Aber dann macht man Schnaps draus auch, oder?
Nein, kann man auch.
Gott sei Dank, kann man sicher auch.
Ja, ja, doch. Aber eigentlich wird es so als dünnes Brot gegessen, es ist widerlich.
Okay.
Ja. Und es wird dann, und da wird so richtig schön alles draus gemacht. Pumpernickel, Eis, Pumpernickel, mhm, ja, Schnaps auch draus.
Natürlich. Und das gehört ja auch zur Kultur oder
also Mitteleuropa. Also du kannst von Dessert bis, von Vorspeise bis Dessert eigentlich damit irgendwie alles schicken. Also meinen die aus Westfalen auf jeden
die klassische
Fall.
Williamsbirne in Österreich dazu.
Sozusagen. Okay. Naja, aber das ist, genau, also ich bin geflohen wegen des Pumpernickels.
Ja.
bin nach Frankfurt, um Kunstgeschichte zu studieren, ganz klassisch.
Okay. Ist das klassisch für Frankfurt?
Nein, ja, doch, die Kunstgeschichtsszene. Ja, ist so ein bisschen, Wien der Kunstgeschichtsszene.
Okay.
In Deutschland, naja, maybe.
Maybe? Aber so gehen wir das Manhattan Deutschlands.
Ja, Frankfurt am Meer.
Frankfurt am Meer, genau.
Ich musste da einfach, das Frankfurt war für mich so ein bisschen die Destination, um eben diesem lieblichen aus Westfalen zu entfliehen. Und es hat auch gut funktioniert, nur habe ich ungefähr, und das ist immer so der große Witz, ich meine, alle schreiben jetzt drüber, sie hat eigentlich Kunstgeschichte studiert, aber ich habe das mal irgendwann erwähnt und es ist für die Narrative natürlich irgendwie nett, aber hey, ganz ehrlich, ich habe 3 Vorlesungen gemacht.
Sind deine Eltern froh, dass du doch den seriösen Arbeitsweg eingeschlagen hast und nicht mehr mit Kunstgeld verdienen versuchst?
Ich weiß noch, als ich den Abschluss gemacht habe in internationaler Weinwirtschaft, hat meine Mama angefangen zu heulen, hat gesagt, ich bin so froh, dass du keine Zahnärztin geworden bist.
Ah, ist auch schön.
Ja, also die, genau, auch wenn die mit dem Thema Wein.
Ist deine Mutter Zahnärztin?
Nein, okay. Nein. Aber sie hat so Angst gehabt, dass ich irgendwas Normales werde.
Okay. Wer kennt's nicht? Man geht durch Wien und trifft nur Zahnärzte und Zahnärztinnen, oder?
Also meine Eltern haben mich von vornherein eigentlich sehr unterstützt, auch wenn sie mit dem Thema Wein nicht so viel Berührungspunkte haben, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Ja. Nein, aber wie gesagt, ich habe 3 Vorlesungen Kunstgeschichte gemacht, habe dann wieder aufgehört. Wie man dann klassisch irgendwie von der Kunstgeschichte weitermacht, bin ich in der Gastro gelandet.
Mhm. Man muss ja Geld verdienen.
Man muss ja irgendwie Miete bezahlen. Genau.
Ja, genau.
Und die Eltern haben halt gesagt,
kannst du schon selber organisieren. Du bist alt genug, du willst in Frankfurt wohnen, dann schau, dass du Geld kriegst, dass du dort wohnen kannst.
Ja. Naja, da war ich 20.
Genau. Klassisches Erwachsenwerden eigentlich, oder?
Voll, ja. Und ich bin auch mega froh darüber.
Ja, also, voll.
Das war ein cooler Weg. Ich habe als Barista gestartet tatsächlich, bei der damals noch sehr kleinen Kette, kann man sagen, Zeit für Brot.
Mhm.
So der Urtypus irgendwie von dem, alles was Josef Brot und Öfferl ist und so. Ich bin der festen Überzeugung, dass eigentlich Zeit für Brot in Frankfurt der Vorreiter für diese ganze Bio-Qualitätsbrot.
Also Bobo-Bäckereien.
Bobo.
Ein bisschen. Oder?
Ja.
Es ist so auch so sehr clean alles.
Ja,
und
ja, ja. Weiß und Holzinterieur, ja, genau. Ja, voll. Und ich
Ästhetik, ne?
Die Leute sind 20 Meter angestanden, um sich da 5 Weckerl zu holen.
Da hast du Kaffee rausgeballert.
Genau. Ich habe, genau.
Wie lange hast du das gemacht?
Ich glaube, das war so ein gutes Dreivierteljahr. Oder halbes Jahr vielleicht sogar nur. Es war gar nicht so lang. Ich wurde nämlich dann abgeworben nebenan. Neben der Bäckerei hatten wir eine kleine Brauerei, so eine kleine Mikrobrauerei. Und wir hatten so viel Spaß, weil das Team war wirklich genial. Wir hatten so viel. Also
in der Brauerei hat man wahrscheinlich mehr Spaß als in der Bäckerei, oder?
Voll, aber ich hatte, also, ja, obwohl das war, ich glaube, bei Zeit für Brot ging es wirklich einfach ums Team. Und wir sind feiern gegangen und durchgemacht und um die Frühschichten zusammen morgens zu rocken und so. Also es war wirklich eine wilde Zeit, lieben Gruß an meine damaligen Chefs.
Du wunderst dich, warum in der Früh immer der Cappuccino falsch gemacht ist. Ja, genau. Du hörst, die wollten einen Cappuccino haben.
Du sagst,
was ist das?
Du siehst halt aus wie Mist, aber kannst noch ein Herz reinmalen. So.
Ja, oder das Herz schaut irgendwie komisch aus. Dann.
Ja, genau, sieht eher aus wie ein Po.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Entschuldigung, habe ich einen Po bestellt? Nee. Aber es ging dann zum Richtung, vom Kaffee Richtung Bier.
Ja, genau. Das war ein cooler Sommer dann. Ich bin voll in das Thema Craft Beer eingestiegen. Das war damals auch echt cool. Das war wirklich, also Frankfurt war so eine Hochburg für Craft Beer in Deutschland. Das war total abgefahren. Und wir hatten eben diese kleine Mikrobrauerei, Braustil hieß die. Also eigentlich haben wir alles produziert, was wir dort...
Aber Äppler habt ihr keinen gemacht.
Na, Äppler. Bitte.
Sag mal so, oder? Äppler. Ja.
Äppler.
Äppler.
Oder Äppler. Äppelwoi. Äppelwoi. Oh
Gott. Muss man probiert haben. Ganz traditionell. Also Frankfurt. Gibt auch coole Läden, die das machen.
Ein bisschen wie mit Naturwein. Du musst einfach ungefähr 5 Liter erstmal trinken, bevor es irgendwie anfängt zu schmecken.
Und du musst aussortieren.
Und dann bist du hooked.
Und du musst aussortieren.
Ja, das stimmt. Ja, aber das, genau, so bin ich in die Craft-Beer-Szene reingerutscht und habe dann da in der Brauerei aufgehört und bin dann in dem absolut coolen Szeneladen Naiv gelandet, in Frankfurt. Es war so über das Jahr, über den Sommer hinweg. Das war so ein, das war der erste Punkt, wo ich so ein bisschen in Bezug mit großen Karten sozusagen, Getränkekarten in Verbindung gekommen bin. Die hatten halt 400 Biere auf der Karte, so. Das hat mir von vornherein Spaß gemacht, das passende Getränk für den Gast zu finden. Mhm. Und das war das Beste damals, das Größte. Ich war halt viel zu langsam.
Hast du auch einen Stil, der am besten schmeckt?
Das absolute Lieblingsbier, was mich damals so, ja, was bei mir so einen Klickmoment ausgelöst hat, war das Jasmine IPA von Steamworks.
Okay.
Und das war ist eine kanadische Brauerei in Toronto. Mhm. Und die brauen eben so ein IPA mit Jasminblüten, mit frischen Jasminblüten. Und das konntest du wirklich auch nur die ersten paar Monate nach der Füllung trinken, weil die so flüchtig waren eigentlich, diese Jasminnoten. Mhm. Das ist einfach, nach 4 Monaten ist es weg. Und so waren wir immer so on the hunt und haben immer das getrackt, wann die Füllung gemacht wurden von dem Bier. Also da hat schon so ein Freak-Charakter in mir irgendwie schon so durchgebrannt.
Sicher, gibt's beim Bier auch, ey. Das ist ja
voll, es war wirklich crazy. Ich bin überall unterwegs gewesen, auf Messen, habe für verschiedene Brauereien gearbeitet. Also ich hatte so meine 5, 6 Brauereien, mit denen ich gearbeitet habe, die ich auf Messen vertreten habe. Künkunst Rosen in Mainz und die Inselbrauerei auf Rügen.
Kenne ich sogar.
So Künkunst Rosen?
Ja, sicher.
Ah ja, Mainz, klar.
Ja, meiner Vergangenheit in Mainz.
Ja, für die habe ich gearbeitet. Ich habe den Schankraum damals
gemacht. Die haben, glaube ich, sogar auch einen, man darf nicht Bier dazu sagen unbedingt, aber
ja,
mit Weinhefen.
Grape Ale ist das. Ja,
mit Weinhefen.
Ja,
mit Weingut Schätzel gemacht.
Schätzel, ja, yes, genau. Der Braunett. Genau, ja.
Braunett, yes. Pink und Weiß.
Gute Zeiten.
Und vom Bier ging es dann...
Ja, ich wollte halt immer studieren. Also das war immer so ein bisschen mein Plan. Ich komme schon aus einem akademischen Haushalt irgendwie auch und oder Familienhaus und so ein bisschen war innerlich in mir schon eigentlich immer die Idee, dass ich irgendwie mal so einen Zettel in der Hand halten will, wo irgendwas draufsteht. Innerlich. Genau, hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich Köchin werden will und habe mit Seven Swans mit einem Michelin Star mit einem Stern ein Praktikum gemacht. Bin dadurch, also Entschuldigung, ich habe diesen Zwischenstep vergessen. Im Seven Swans haben die unten drunter den Tiny Cup, das ist so eine von Frankfurts besten Bars eigentlich, von Sven Riebel geführt.
Kenn ich auch. Sehr gut.
Ultra genial. Wow. Der Leo und der Martin waren damals die...
Frankfurt ist allgemein, ich möchte bitte eine Lanze brechen für Frankfurt.
Shoutout an
Frankfurt. Ich finde es wirklich cool dort.
Es ist gastronomisch.
Also Bahnhof muss es nicht machen.
Na wohl, also und trotzdem gab es auch im Bahnhofviertel richtig geile Sachen.
Das ist nämlich das Absurde
Kindy
dort, finde ich immer.
Damals und so.
Das ist dort in Frankfurt das Bahnhofsviertel Vogelwild ist, aber auch unfassbar coole Läden dort auch sind, auch nette Hotels und so. Und du
extrem
läufst dann immer über diesen Boulevard und denkst, was zum Geier passiert hier?
Ja, aber das ist ja genau diese Idee mit Speakeasy. So.
Ja.
Das ist halt alles ein bisschen versteckt.
Ja.
Und du willst als Frau da nicht unbedingt alleine um 3 Uhr nachts
auch
rumlaufen.
Ehrlich gesagt, als Mann auch nicht.
Vielleicht auch nicht, ja.
Es war mir damals auch, aber du bist dann in den Läden und die sind echt gute Läden dort.
Aber du gehst dann halt auch nicht mehr raus. Also wenn du einmal drin bist, bleibst du einfach
da. Das ist gar kein schlechtes Konzept.
Genau. Bleib hier drin, draußen ist es gefährlich.
Ja.
Ich werde einmal fast ist ja eine andere Geschichte. Genau, ja, ich bin dann eben noch kurz in der Bar gelandet. Das war nochmal für ein Jahr sonst oder anderthalb Jahre noch so ein kleiner Zwischenstopp.
Bist du froh, dass du dann die Bar aber nicht mehr gemacht hast?
Tatsächlich war das eigentlich immer die Idee. Also ich bin in die Barszene reingerutscht und dachte, krass, hier gibt's ungefähr keine Frauen. Meine Mutter ist eine große Feministin. Ich hatte immer den Anspruch, in einer Branche zu arbeiten, in der ich irgendwie was bewegen kann. Also eine Branche, also ich meine, klar, ist so natürlich in keiner Branche irgendwie ein Stillstand. Aber ich hatte immer das Bedürfnis, nachhaltig was zu tun. Ich habe einen riesigen Gerechtigkeitssinn einfach. Das ist so ein ganz großes Thema bei mir. Und wenn es irgendwo einen Missstand oder eine Schieflage gibt, dann habe ich einfach ein natürlicher Instinkt in mir, einfach irgendwie daran zu arbeiten. In der Barszene konnte ich das halt voll, also hatte ich das Gefühl, dass ich das richtig gut kann. Aber ich war einfach noch zu jung und hatte noch zu wenig Erfahrung. Und deswegen bin ich da einfach nicht weitergekommen. Und es war dann in Ordnung, weil ich mich einfach auf die Tätigkeit an sich mich einfach konzentrieren konnte.
Ja, auf dich selber auch einmal, ja, also, dass du eine Vorbildwirkung auch machst, oder?
Ja, aber ich hatte damals einen Mentor. Genau, ich war Mentee, also ich musste lernen und ich habe leider ein bisschen so die Tendenz immer, die Basis finde ich immer meistens langweilig. Also ich will immer schon 3 Schritte weiter, als wo ich bin oder als wo ich sein, also wo ich eigentlich starten müsste. Das ist auch Weinthema. Wein hat mich nicht interessiert, bis ich das Thema Fine Wine kennengelernt habe. Ja.
Und Fine Wine kam aber noch in Frankfurt oder das war so quasi diese Station, wo große Getränkekarte auch mal das Intermezzo im Schluss.
Ich habe tatsächlich eben diese Bar-Szene verlassen, weil ich dann gesagt habe, ich möchte studieren und bin nach Geisenheim gegangen, um Getränketechnologie zu studieren.
Da warst du wie alt?
23.
23. Ja. Das heißt, wie lange warst du in Frankfurt?
Ja, 3 Jahre.
3 Jahre war in Frankfurt.
Bisschen.
Dann nach Geisenheim.
Ja.
An den Rhein.
Ja.
Unfassbar schöne Gegend.
Keine Ahnung von Wein. Oh, ich lieb's. Ich vermisse den Rhein.
Aber es tut sich dort einfach gar nichts. Es tut sich dort einfach nichts.
Im Rheingau? Es ist sehr, sehr slow. Es gibt jetzt so ein paar junge Winzerinnen, die sich da langsam zusammenfinden. Der Alex Saltarin zum Beispiel, Kellermeister von Peter Jakob Kühn, der ist da in der neuen Vereinigung, das Weingut Prana hat sich gegründet.
Ja, aber das große ganze Wein, wenn wir über Wein reden im Rheingau,
wir müssen das
ist
jetzt
erschreckend.
Nicht Hessen
wir können so. 2 Weingüter erwähnen und eins davon hat dich eh wahnsinnig geprägt.
Ja.
Das ist einmal Peter Jakob Kühn, der unfassbar gute Weine macht und Theresa Breuer.
Ja, aber du hast JB Becker.
Ja, aber...
So, du hast Kessler, du hast Kaufmann, du hast schon so ein paar... Ja, ich meine, ja, okay.
Deine ich muss leider wirklich da Position beziehen und sagen, der Rheingau erschreckt sich oft fast selber.
Ja.
Wenn du bei den VDB-Proben bist oder messen bist, wow. Mhm. Also wie erschreckend schwach die anderen nachziehen und wie beeindruckend da die Spitze aber ist. Mit Kühn und Breuer.
Ja, ja, es ist schon abgefahren. Aber also ich hab da große Hoffnung, dass da, also was heißt Hoffnung, aber ich glaube, dass auch da was passiert. Es ist wahrscheinlich das Weinanbaugebiet, wo es am längsten gedauert hat, es ist einfach unglaublich traditionsreich und da ist, du hast so viel
der Wohlstand.
Tourismus. Ja, genau, die Nähe zu
der
Frankfurt.
Der Wohlstand macht dich aber auch.
Guck dir halt Schloss Johannesberg an und so. Ne? Da kommen halt am Wochenende die ganzen Frankfurter und Mainzer und Wiesbadener halt rausgefahren und das funktioniert halt.
Ich denke, wenn es dir etwas sehr gut geht, dann hinterfragst du auch vieles nicht. Wenn es eh läuft, es ist wie in der Gastronomie oft. Wenn es eh läuft und die Touristen eh die Bude voll machen, dann warum sollst du dir Gedanken machen, was könnte ich besser machen?
Ja, aber
Anspruch zu stellen.
Genau, nur irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo das so veraltet ist, dass nicht mal mehr die Touristen kommen.
Und ich hatte das Gefühl im Rheingau und so.
Ja, ja, ja. Ich meine, das ist schon erschreckend teilweise. Rüdesheim war irgendwie ja so die Hochburg für die Touris und das ist jetzt einfach, ist einfach tot. Also du hast halt
auch
immer
hässlich,
noch...
Auch hässlich, irgendwie so hässlich gemacht. So das menschengemachte...
Hey, wir müssen jetzt mit dem Rheingau-Bashing aufhören.
Nein, Rheingau ist schön. Das sind die beeindruckendsten Lagen. Bitte fahrt dorthin. Es ist unfassbar schön. Ich würde jedem jungen Sommelier einmal eine Deutschlandreise ans Herzen legen, was... Dass wir auch Lagen sind, wenn du schon über Rüdesheim sprichst oder mal an die Mosel fährst oder.
Also ich muss auch sagen, ich war dieses Jahr am häufigsten im Rheingau, in Gesamtdeutschland.
Mhm.
Also beziehungsweise war ich da und fahre nächsten Monat nochmal. Also hey, ist ja eigentlich eine schöne Gegend. Und vor allem kann man wirklich halt, ja genau, Theresa und die Kühns kann man sehr, sehr gut besuchen fahren.
Du hast bei Queens ja gearbeitet, das hast du während dem Studium gemacht oder nach dem Studium?
Während des Studiums, das war 2018. Paller Jahrgang. Poff, verdammt, ich habe so den Rücken verbrannt. Vielleicht abgefahren, ne?
Sehr heißer Jahrgang.
Sommer. Ja, voll. Genau, aber
hast du die Lesin auch mitgemacht?
Ja, 18? Ja, genau. Ja.
Weil Kühn 18 ist, glaube ich, ein Meisterwerk.
Das ist
einziges Weingut.
Danke. Nein.
Es ist wirklich überragend, 18.
Es ist unglaublich. Ja, also
jetzt. Peter Bernhard schwärmt auch sehr darüber. Über diesen perfekten Lesezeitpunkt, den sie damals erwischt hatten. Und ja, vielleicht liegt es an dir.
Ja, meine Energie, die wussten das damals schon. Nein, ich habe eine unglaublich gute Beziehung zu denen, zu Peter und Victoria. Das sind einfach wahnsinnig tolle Menschen, die mich sehr in meinem Werdegang in die Richtung, die ich eingeschlagen habe mit meinem Beruf und mit meiner Philosophie, mit meiner Ethik irgendwie.
Ethik meinst du auf landwirtschaftliche Ethik auch?
Ja, voll, genau.
Also, Biodynamie reden waren ja eine der absoluten, ja. Der Vater schon. Von konservativen Weingut dann ein kompletter Cut zu machen und komplett verrückte Sachen auch dann zu probieren.
Ja, ist eine richtig lustige Geschichte. Also nur kurz zurück. Ich habe 3 Semester Getränketechnologie studiert und dann habe ich gewechselt zu internationaler Weinwirtschaft, weil ich gemerkt habe, also ich habe ein paar Leute kennengelernt, die da in dem Studiengang schon waren, die schon viel weiter waren. Ich hatte wirklich keinen Plan von Wein. Und es war so lustig, weil ich dann 2018 bei Kühns, wo ich habe das nur gesehen, dass über den Studiverteiler ging das irgendwie, dass die noch jemanden spontan für die Lese brauchen, weil da irgendjemand abgesprungen war und ich sagte, ja, okay, dann das war, ja, ich möchte eigentlich hier bleiben. Das kann man machen. Ich hatte keine Ahnung, wer die sind.
Ja.
Ich habe da angerufen und habe gesagt, jo, ich habe Zeit. Und ich hätte Lust. Und die waren, und dann bin ich hin und habe wirklich so ein kleines Vorgespräch tatsächlich sogar geführt, weil es für die einfach, für die Familie wahnsinnig wichtig ist, dass da nicht irgendjemand im Weinberg steht, sondern dass das einfach eine gute Energie ist, eine Dynamik irgendwie drin hält. Das war völlig abgefahren, was ich da gelernt habe, weil schau, ich komme von der Waldorfschule, ich bin mit einem anthroposophischen Weltbild irgendwie eigentlich aufgewachsen und ist jetzt nicht so, dass das irgendwie krass mein Leben beeinflusst hat im aktiven Sinne, sondern es war immer passiv irgendwie da. Und dann komme ich auf dieses Weingut und lerne über das Thema Biodynamik. Peter stand jeden Tag mit mir im Weinberg, die komplette Lese, alles mitgemacht und hat mir, keine Ahnung, erklärt, was Esca ist und was Präparate machen und alles möglich. Also ich habe unglaublich viel über Weinbau gelernt und über biodynamische Landwirtschaft. Und das hat bei mir alles geöffnet. Es hat, in dem Moment wusste ich einfach, das ist genau das, was ich mache.
Für dich ist es der idealste Weg, Biodynamie im Weinbau zu haben und bist da auch in der Karte sehr rigoros oder?
Ja, also genau, da geht es eben um diese Geschichte, ethische Grundhaltung irgendwie. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist und was mir manchmal in der Sommelierie so ein bisschen fehlt, dass man da, also ich meine, natürlich kann nicht jedes Sommelier so seine Karte 100% nach seinen eigenen Ideen irgendwie so entwerfen, aber ich konnte das, zum Beispiel im 9-to-5 und auch da habe ich trotzdem 2-3 Positionen gehabt, wo ich sage, ach, da war ich jetzt nicht super happy mit, aber für mich ist normalerweise, und deswegen sage ich eigentlich im leicht relativierenden in der Aussage, dass für mich die biologische Landwirtschaft einfach key ist und das Fundament, weil ich eben diesen weinbaulichen Background auch über die Jahre mir so angesammelt habe, dass ich einfach verstehe, wie wichtig.
Wenn du viel in Weingärten bist, dann merkst du das auch ein bisschen. Ich bin ganz fest der Meinung, dass großer Wein nur noch aus fitten Weingärten kommen.
Mhm. Ja, voll. Und diese, ich meine, gibt halt viele, die sagen, ja, Wein wird im Weinberg gemacht und ich glaube das auch, aber Wein wird natürlich auch im Keller gemacht. Also Wein wird nicht nur im Weinberg gemacht, aber wenn der Weinberg nicht stimmt, dann
wird's im Keller schwierig.
Wird's nichts. Ja, genau, voll. Das ist das Fundament. Ja. Und das war Geisenheim. Ich mach jetzt den Wein auf. Gibt's dieses schöne.
Du hast einen wunderbaren Wein auch mitgebracht. Wir trinken vom deutschen
ASMR.
Kabimeister.
Voll. Ich habe mir
Kabinett,
gedacht,
deutscher Kabinett ist Wein, der schmeckt wie Limonade für Erwachsene.
Ich fand Süßwein am Anfang furchtbar. Also,
ich glaube, Süßwein und Kabinett muss man auch unterscheiden.
Nicht. Ja, ja, sowieso. Und vor allem 21er mit der Säure.
Und man muss für die Österreicher vor allem mal übersetzen, Süßwein, Kabinett heißt nicht irgendwas Konzentriertes, fast in das Marmeladige zu gehen, sondern hohe Säure, leichter Alkohol.
Rassig, das ist straff, das ist, ja, das ist den Wein, den man um 10:30 Uhr morgens trinkt.
Unter anderem.
Oder zwischen Kabi.
Oder ja, es gibt keine Uhrzeit für Kabi.
Das stimmt eigentlich, ja.
Wenn Leute Prosecco trinken können zum Frühstück, dann kann man auch Kabi zum Frühstück trinken.
Voll. Oder im Studium haben wir gesagt, also es fragen mich jetzt so viel, und es ist natürlich echt ein bisschen blöd, das so lautstark zu äußern, aber es fragen mich so viele, ja, wie kommt man am besten, also wenn man Bock hat, sich mit dem Thema Wein auseinanderzusetzen, was macht man? Und meine Antwort ist leider einfach, trinken oder probieren auf jeden Fall. Kosten, du musst einfach so viel kosten. Deswegen bin ich so schnell so weit gekommen. Ich habe mir die Nerds in meinem Studiengang rausgesucht. Ich hatte ja wirklich keinen Plan. Also ich kannte Peter Jakob Kühn nicht bis 2008, also bis 2017, 18 und saß dann auf dem Leseabschluss da und habe blind G-Max von Klaus-Peter Keller 2006 im Glas gehabt. Also solche Sprünge habe ich damals gemacht schon. Und das war auf der einen Seite natürlich unglaublich überfordernd, aber auf der anderen Seite halt habe ich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt. Und im Studium haben wir einfach so viel probiert. Und Kabinett, ich sag dir, ist, wir haben das als Reparaturkabi bezeichnet. Ist, wenn du eigentlich schon genug hast, dann kannst du einfach noch ein Kabi trinken oder zwischendurch ein Kabi einschieben.
Der Ventilator.
Das ist isotonisch.
Mach doch mal richtig munter.
Ja.
Zucker und weniger Alkohol.
Und Kai Schätzel hat... ich weiß nicht, ob das dieses leicht, also das, also Kai hat bei mir damals, es war eigentlich damals so der Übergang für mich dann so ganz langsam in das Thema Low Intervention. Kais Wein haben immer anders geschmeckt und es hat mich von vornherein abgeholt. Als ich Kais Wein das erste Mal probiert habe, hatte ich auch wirklich noch keinen Plan. Aber das hat mich richtig bewegt und berührt und genau.
Kai ist auch ein sehr, sehr doch beeindruckende Person, die gerne immer on the edge ist.
Ja, und ich glaube, das bin ich eben auch. Und das hat einfach sehr resoniert.
Und sehr viele Dinge auch gemacht, die Spaß. Noch keiner gemacht hat. Und Kabi in Rheinhessen groß gemacht hat. Dieses Kabinett war jetzt nicht für Rheinhessen bekannt.
Na, aber das ist hohes Niveau.
Ich finde schön, dass du sagst Low Intervention. Und aber Kabi ansprichst.
Ja.
Weil natürlich hat Kabinett Schwefel, weil sonst könnte, ich hoffe, es hat es, weil... sonst kannst du ja die Gärung nicht stoppen. Beim Riesling-Kabinett stoppt man die Gärung mit Schwefeleinsalz, ja. Gewollt, gezielt, damit man den Restzucker behält.
Ja, und es ist so lustig, wenn man jetzt überlegt, in welche Richtung er geht und trotzdem irgendwie auf eine contradictive Art auch irgendwie trotzdem, also an dem Kabi einfach festhält. Das finde ich schon, ja.
Ich importiere diese Weine nach Österreich. Und
ich weiß.
Ich habe den Wein aber nicht selber mitgebracht heute. Den hast du mitgebracht. Und ich bekomme vor, dass dieses Kabi-Thema in Österreich jetzt erst so ein bisschen auch wahrgenommen wird. Das war vor 3 Jahren, glaube ich, noch nicht so.
Habe ich keinen Referenzpunkt.
Da habe ich das Gefühl, in Deutschland ist es natürlich verbreitet, es kommt von dort, die Leute trinken dort gern Kabinett. Aber nee, in Österreich ist es noch nicht so wirklich verfestigt, wenn man sagt, hey, eigentlich richtig gut so ein Kabinett.
Nein, weil ich meine, das funktioniert halt auch für ein Publikum, die kann trockenen Wein trinken. Und das hast du halt einfach in Deutschland deutlich mehr als in Österreich. Ne? So, du hast einfach, also das ganze Thema Feinherb.
Haben Sie auch einen süßen Rotwein? Na.
Ich bin damit sozusagen aufgewachsen.
Du.
Ja.
Jetzt sind wir in Deutschland. 2018 lese. Du warst aber dann relativ bald in Österreich. Weil du bist dann von dem deutschen Rheingau in das österreichische Burgenland. Ja, ist auch sehr konträr. Wo hat sich da hintrieben? Oder wieso hat sich nach Österreich getrieben?
Ich habe 2018, also nach der Lese, habe ich einen sehr guten Freund gehabt, einer von diesen Nerds, was ich eben meinte. Die Studienkollegen, ganz tolle Freunde immer noch. Der eine war, der hatte mit seinen Eltern eine Reise durchs Burgenland mal gemacht im Vorjahr und hat einen kleinen Stopp beim Weingut Heinrich bei Heike und Gernot eingelegt und hat da ein bisschen was verkostet und ein bisschen was eingekauft und dementsprechend auch ein bisschen was zurück mal nach Geisenheim gebracht und hat uns blind die Graue Freie 2016 eingeschenkt. Und was ich vorher hatte, halt mit den Kühns als so ein Klickmoment und tatsächlich mit so, es gab so ein paar Weine, wo ich wirklich sagen kann, dann kann ich so eine Stecknadel draufsetzen und sagen, da hat sich was geändert. Witzigerweise habe ich auf der Rolling Pin Convention den Philipp Kuhn getroffen und ich sag euch, Weißburgunder GG Kirschgarten 2016 war damals mein absoluter Lieblingswein. Das war auch einer dieser Fine Wine Momente, wo ich gesagt habe, damit will ich arbeiten. Genau das ist es. Finde ich jetzt immer noch geil. Ich bin aber dann diesen kleinen Umweg sozusagen über den Naturwein gegangen und da Heinrich halt, genau, Graf Heinz 16 war so dieser Stecknadelmoment eigentlich, so ich sagen kann, das war's. Und ich habe damals geglaubt, es ist Rosé.
Die Freiheit für 16 ist ein Grauburgunder.
Ja, genau. Ist ein bisschen Weißburgunder mit drin.
In der Tonflasche. Und war damals doch einer der ersten guten Orangenschweine.
Ja, voll. Na und keine Ahnung.
Von denen gibt es ja nicht so viel, bin ich der Meinung.
Nee, ich glaube, es wird jetzt langsam immer ein bisschen mehr. Aber damals waren das Mikroskopische dafür, dass das Weingut so groß ist. Ja.
Und wie bist du dann hingekommen? Hast du einfach angerufen und hast gesagt, hey, ich möchte für euch arbeiten, ich liebe euren Wein.
Ich habe gesagt, ich möchte wissen, wie dieser Wein hergestellt wird, weil das einfach mein Weinweltbild
Aber hast du dort angerufen oder?
Nein, ich habe eine Mail geschrieben, eine sehr charmante.
Eine sehr charmante Mail.
Ja, das kann ich ja, ich schreibe ja auch.
Ja, sehr gerne sogar.
Und wenn ich beruflich Bewerbungsschreiben schreiben könnte, dann würde ich, glaube ich, sehr viel Geld verdienen. Ich müsste so Ghostwriter für Bewerbungen sein. Naja, auf jeden Fall haben die zurückgeschrieben und da bin ich halt immer noch sehr, sehr happy drüber. Und dann hatten wir das ziemlich schnell abgemacht, dass ich komme und das war 2019 dann.
Und bist dann krass, direkt ins Burgenland, das ganze Zeug zusammenpackt, alles.
Ja, naja, genau. In Geisenheim musst du halt im Studium verschiedene
Praktika
machen, genau. Aber normalerweise ist es eben in der Weinwirtschaft eben so, dass du nicht unbedingt die Praktika in Weingütern machen sollst. Aber der Weinbau war für mich immer interessanter als die Vermarktung, Marketing, BWL, diesen ganzen Bums, den du da irgendwo mitmachen musst. Das hat mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Beziehungsweise hatte ich das Gefühl, dass ich so, also wortwörtlich die Wurzeln verstehen muss von dem Ganzen. Und ich hatte damals keine Erfahrung im Weinkeller. Ich hatte keine Erfahrung im Weingarten. Und ich wollte das einfach alles ranholen. Ich hatte das Bedürfnis, das einfach wirklich von Punkt Null an zu verstehen. Und so, genau, habe ich da angerufen, habe gesagt, ich möchte wissen, wie der Wein gemacht wird. Ich will nicht wissen, wie der Wein verkauft wird. Ich will wissen, wie die Weingärten aussehen, warum das so aussieht, warum ihr mit Amphoren arbeitet. Ich hatte unglaublich das Bedürfnis, diesen önologischen Background reinzukriegen. Und das haben die mir unter anderem gegeben. Und dann kam wieder das Thema Biodynamie auch auf.
Das machst du sicher aber auch am besten, wenn du Praktika machst.
Voll, auf jeden Fall.
Learning by doing.
Deswegen, also ich meine, das ist kein Gossiping, aber ich krieg's nicht in meinen Kopf rein, manchmal, wie es Kolleginnen und Kollegen gibt, die einfach gefühlt nicht wissen, wie ein Weinberg von innen aussieht. Also in der Sommelerie so Menschen, die einfach irgendwie in Arsch aus dem Restaurant nicht rauskriegen. So. Und ich meine, klar, die Zeit muss man sich irgendwie freischaufeln, aber die Hälfte gefühlt meiner Arbeit passiert vor Ort, am Weingut, im Weingarten. Also wir erzählen Geschichten. Und wir erzählen
Geschichten
nicht,
kannst du nicht erzählen, wenn du sie nicht siehst. Ja. Das meiste, was ich immer gelernt habe, war immer auf Weinreisen.
Ja,
das allermeiste kann von den Winzern vor Ort, am besten noch 3 Flaschen Wein mit viel Zeit und dann erfährst du die Geschichten, die du wissen möchtest.
Ja.
Warum das so ist. Und du musst im Weinberg auch stehen, weil du vorher über Zertifizierung auch geredet hast.
Ja, eben.
Ist es dir nicht wichtiger, wenn du die Weinkarten kennst von den Winzern, dann weißt du ja eh, wie die arbeiten.
Das Witzige ist ja immer noch, also das, ja, ich, keine Ahnung, ich kriege ja momentan relativ viel Aufmerksamkeit. Und ich muss aber immer noch so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, dass ich bin ja eigentlich noch nicht so weit. Also, wie gesagt, ich habe mit Mitte 20 angefangen, mir irgendwie diesen weinbaulichen Aspekt irgendwie erstmal mit reinzuziehen. Ey, und ich arbeite tatsächlich seit 1,5 Jahren als Sommeliere. Das ist nichts.
Du warst im Burgenland und hast dein Wissen von daher gezogen, mit Winzern zu arbeiten und zu sprechen und zu verkosten natürlich auch.
Naja, ich hatte einfach immer das, also der Mensch stand für mich, steht für mich irgendwie immer, also abseits der Natur und auch vielleicht im Wechselspiel, einfach immer im Vordergrund. Und ich bin eben auch nicht die Sommeliere, die darüber redet, auf welchem Boden das Ganze gewachsen ist und ob das jetzt Kalk oder Schiefer ist. Das ist für mich wichtig, wenn ich aussuchen muss, welcher Wein jetzt gerade besser passt, zum Essen oder zum Gast. Das sind Informationen, die sind für mich als Sommeliere wichtig, aber nicht für den Gast unbedingt, außer sie wollen darüber wissen. Mir ist es
dann
viel wichtiger.
Genau,
dann fragt er dich. Oder du hast das Bedürfnis, das sind Nerds, mit denen willst du dich austauschen, dann sind solche Informationen irrelevant, aber normalen Gast mit einem durchschnittlichen Weinwissen, den überforderst du mit solchen Informationen einfach. Und ich erzähle halt die Stories von den Leuten und deswegen bin ich halt so gut, ist mir das einfach so wichtig, am Weingut zu sein, im Weinberg zu sein, die Stories von den Menschen zu erzählen. Das ist so meine...
Geschichten erzählen ist das Wichtigste als Sommelier, finde ich.
Ja, voll.
Wir sind Geschichtenerzähler. Keine Geschichtendrucker.
Na.
Das ist ein großer Unterschied. Du brauchst nichts erfinden, du sollst nichts erfinden, aber die Leute wollen die Geschichten hören dahinter.
Voll.
Warum da kein Schätzl ein Wahnsinniger ist, zum Beispiel. Warum die Familie Kühn so sehr strikt ist und sehr geradlinig bei dem, was sie machen. Diszipliniert.
Ja, ja.
Du warst im Burgenland nicht nur bei Heinrich, sondern du hast mehrere Stops gehabt. Du warst bei der Judith Beck sogar. Du hast bei Lichtenberger und Salas gearbeitet auch.
Na, bei Judith habe ich nicht gearbeitet. Also die waren ja haben neben Heinrichs gearbeitet.
Okay.
Ich bin mit denen sehr, sehr gut und habe die viel besucht und viel Zeit mit denen verbracht, aber nicht gearbeitet. Aber Martin und Adriana, Martin war der Kellermeister von Heinrichs damals. Ich bin eben dann nach 2019 kurz noch nach Geisenheim zurück und habe meinen Abschluss gemacht. Mhm. In der Zeit habe ich noch kurz an der Mosel gearbeitet, in den Stallanlagen, mit so einem kleinen Projekt von so einer extrem coolen Frau, eine Finnin, Petra QNP, die Shadowfolk Vineyards macht. So ein kleines biodynamisches Projekt, was sie da eigentlich alleine aus dem Boden gestampft hat, voll abgefahren. Das muss man auch mal gemacht haben, in den Steilhängen der Mosel zu stehen. Das war aber 21, das war 20 war das. Das war Hardcore, weil das Flutjahr war an der A. Und
21
das hat ja
war
auch
das Flutjahr.
Ja, 21, genau. Nee,
20 war sehr heiß und trocken.
Ja, ja, genau. 21, genau, habe ich da gearbeitet, bevor ich zu Lichtenberger und Salas gegangen bin. Das ist nämlich die... Da bin ich wieder zurückgekommen. Aber dazwischen habe ich diesen Abschluss gemacht. Und 21 Flutjahr A und die Mosel war ja auch ziemlich hardcore betroffen.
Es war in ganz Deutschland so unfassbar viel Regen.
Das hat keinen Spaß gemacht. Ja, ja, Geisenheim stand auch halb unter Wasser. Es war hardcore.
Mhm.
Ja. Na und genau, ich bin dann zurück.
Aber hat im Weintechnischen so geile Sachen rausgebracht.
KW.
Säure.
Ja.
Säure. Ein Jahrgang, den es gibt wahrscheinlich nie wieder.
Tausend Jahre halten. Einfach.
Das auch, weil diese Säure, das pH-Werte, wow. Mhm. Aber
das
halt
ist teilweise noch wirklich anstrengend. Also das kannst du halt einfach, wie wir haben letztes lange darüber gesprochen, 22 einfach deutlich besser zu trinken, gerade als 21.
Lisa, schmeckt.
Ja. Aber so habe ich Deutschland abgeschlossen. Adriana und Martin Lichtenberger González, meine Zweitfamilie in Österreich, haben mich zurückgeholt. Und das ist eine ganz, ganz große Liebe entstanden zu den beiden. Und die haben mich dann 21 eben zurückgeholt ins Burgenland und mit so einem halbjährigen Detour sozusagen nochmal kurz in die Pfalz, weil ich da bei Meiningers noch mal ein bisschen Wine-Journalismus gemacht habe. Aber das kann man fast vernachlässigen. So bin ich eigentlich ab 21 in Österreich geblieben und wollte dann auch nicht mehr weg. Ich fühle mich so wohl hier, ist unglaublich. Also ich habe ja am Anfang darüber gesprochen, dass ich mich mit Ostwestfalen nie so richtig verbunden gefühlt habe. Ich habe diese Verbundenheit, dieses Heimatgefühl, dieses Zuhause, irgendwie so ein Ankommen, habe ich erst bekommen. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben richtig gefühlt, als ich ins Burgenland gegangen bin oder als ich nach Österreich gekommen bin.
In den österreichischen Osten, genau.
Ja, mich kriegt man nicht mehr weg. Also jetzt mal ins Kamptal noch, aber ja aber viel weiter westlich geht nicht mehr.
Da wird's enger, da werden die Täler enger.
Jetzt muss ich mir nur noch mal irgendwie den Dialekt irgendwie ein bisschen angewöhnen. Und
ich glaube, als Deutscher sollte man nicht versuchen, Österreichisch
zu
reden.
Nein, auf gar keinen
Fall.
Das
hat noch nie funktioniert.
Nein.
Aber die Deutschen lieben es. Ja, servus.
Na, aber schau, die Mara Feiss zum Beispiel, die hat es richtig gut drauf.
Ja, aber wie viele Jahrzehnte
hat die
Vorsprung?
Naja, aber die ist auch aus dem Süden. Ja, die hat Jahre.
Und Süden,
ja,
Deutschland ist ja groß. Du, wie kommt man dann, warum in die Gastro? Du bist zurück in die Gastro, bist 22, zurück in die Gastro nach Wien. Wieso wolltest du nicht in Burgenland bleiben? Wieso doch wieder am Gast zurück, wo du doch eben die Grundfaser so gern.
21 auf 22 haben wir, nach der Lese habe ich die großartige Lena Metzen und den Baptist Nissel kennengelernt in Neusiedl am See, die aus einem kleinen Burgerschuppen ein Restaurant gemacht haben, das Neusiedler. Und es war eine große Naturweinkarte mit hunderten von Naturweinen, wo alles auf der Karte war, Christian Schieder, Preisinger, die ganzen Golser, alles burgenländische, aber viel Frankreich, viel progressiver Stuff, viel amerikanische Naturweine, weil die Lena eben Amerikanerin ist.
Hast einen authentischen Bezug dazu, ja, voll.
Ja, voll. Das hat so viel Spaß gemacht. Und das war genial, weißt du, weil wir haben da keine Ahnung, da sind Steffi und Edi von Gut Orgau zum Mittagessen gekommen und der Schieder Christians gekommen und alle waren da. Ich hab in dieser Zeit von 2019 bis dann da, war ich so krass connected mit.
Und du kommst aus deutscher Groupie nach Österreich und dann lernst du gerade die ganzen Superstars kennen.
Ja, und ich weiß auch, also ja, ich bin richtig nervös geworden, als ich Klaus Preisinger das erste Mal gesehen habe.
Glaube ich.
Chuckles nervös.
Kann ich mir vorstellen, sagen wir so, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
Ja. Und jetzt ist es. Oh mein Gott.
Das ist ja wirklich.
Aus einem Quatsch angekommen.
Ich bei Klaus Peter Keller damals jetzt. Wow,
ja,
Klaus Peter.
Voll. Es gibt so Momente. KPK. Oder?
Mhm. KP. Oh.
Ja, na, das war schon eine richtig gute Zeit. Und ich hätte keine Sekunde davon missen wollen. Ja, das war dann eben nur diese, wie gesagt, diese kleine Detour nach
wie
Deutschland.
Wie lange warst du denn da?
Am Neusiedler, das habe ich nur ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr?
Ja, ja. Das
schon
war von, genau, es war von, nee, über den Winter tatsächlich.
Okay.
Es war von Anfang an aber klar, dass das als Projekt gedacht ist, weil, ganz klassisch, ich damals gesagt habe, ja, ich mache Gastro so lange, bis ich was Besseres finde.
Okay.
Ich wollte nicht in die Gastro.
Mhm.
Ich wollte es nicht. Ich wollte keine Gastronomin sein. Ich habe mich auch nicht als Sommelier gesehen.
Ja, du gesagt hast, du willst denn nicht, der Verkauf hat dich nicht so... Und jetzt bist du aber genau im Verkauf. Das
ja.
ist ja die vorderste Front.
Ja, voll, aber es fühlt sich anders an. Also, keine Ahnung, ich glaube schon, die Sache ist, die Deutschen haben einfach so eine andere, die Gastronomie hat einen anderen Stellenwert. Ich meine, natürlich hast du die Top-Gastro, aber da hätte ich mich ja niemals drin gesehen. Da hatte ich richtig Schiss vor. Ich habe mir gedacht, also das ist irgendwas, wo ich niemals reinkommen würde.
Es ist auch die deutsche Spitzengastronomie oft in der Sommelerie auch sehr direkt und steif, finde ich.
Ja, ich habe mich
da. Kommen die Österreicher auch ganz cool an dort.
Ja,
weil es doch ein bisschen nicht ganz so ernst zu nehmen.
Ja, merkwürdig jetzt aber, dass die ganzen Deutschen in der Sommelerie in Österreich sind vor allem. Das ist witzig. Irgendjemand hat mich dann nämlich in einem Atemzug nämlich mal mit, ich glaube, der Corti hat irgendwie in der ersten Kritik über das 905 oder so, hat er dann eben genau das gesprochen, darüber gesprochen, dass, ne, dass wir eben so viele gute Leute aus Deutschland haben hier in Wien und in Österreich. Und dann wurde ich in einem Satz mitgenannt mit dem René Antrag und Steve Preis und dachte mir so, was geht denn hier ab eigentlich? Weil ich mich so nicht sehe. Also bin ich auch nicht, bin noch lange nicht da.
Du bist in den gleichen Satz genannt worden, das ist eine sehr große Ehre, finde ich. Es verunsichert auch ein bisschen, oder?
Es hat mich mega verunsichert. Also es verunsichert mich auch, also alles, was passiert, verunsichert mich immer noch, weil ich mir immer denke, wir haben vorhin mal darüber gesprochen, dass es eine große Stärke ist, dass ich irgendwie darüber sprechen kann, dass ich keine Ahnung habe von irgendwas. Aber ich habe auch eigentlich gar keine andere Wahl. Also weil ich kann nichts vorspielen. Also die Sache ist, schau, wenn wir uns unterhalten und du bist vom Fachlichen her deutlich weiter als ich, und wenn ich dir jetzt versuche, einen Bären aufzubinden, dann merkst du das direkt. So funktioniert es halt einfach nicht. Also
das ist das Thema Geschichteldrucken.
Ja, genau, genau. Und das kann ich nicht, das will ich nicht. Das ist nicht meine Art.
Ist auch nicht nachhaltig.
Nee.
Also,
nice one.
Wenn du bestehen willst, dann
ja,
musst
voll.
Du auch irgendwie sicheres Wissen haben.
Ich möchte niemandem was vormachen.
Du willst nicht der René Benko oder Sommelerie sein.
Ist nicht mein number one Vorbild. Ja, nein, aber ich hatte eben dann das große Glück, in Wien kam dann dieser Moment, wo ich von meinem kleinen Exkurs mit dem Schreiben, mit dem Weinjournalismus zurückgekommen bin. Und ich damals, 2019 habe ich mir gesagt, irgendwann ziehe ich nach Wien. Es war so dieser, ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit dem Zug vom Burgenland nach Wien reingefahren bin und ich hatte meine Mama am Telefon und sag, Mama, irgendwann ziehe ich nach Wien. Das ist so im Herzen geblieben und ich wollte einfach immer herkommen.
Wien, nur du
Wien,
allein.
Ja.
Soll es die Stadt meiner Träume sein.
Ja. Und es ist, meine Oma hat es schon geliebt, die hatte diese Wein- und Wien-Verbindung schon. Und es war irgendwie, jetzt war immer klar, dass ich irgendwann mal hier lande. Ja, und das hat sich dann eben genau ergeben. Dann hatte ich diese tolle Möglichkeit.
Du bist ja nach Wien genau beruflich. Du bist ja vom Neusiedlersee nach Wien gekommen.
Ja.
Finally, ins Kop.
Ins Kop. Wir haben damals das Kop aufgemacht. Damals, vor 10 Jahren.
Genau, klingt so, war 2022 aber, nach einer vielen Krisenzeit.
Ja, die Station ging dann relativ schnell irgendwie, weil, wie gesagt, ich also A, lasse ich nichts anbrennen und B, wenn ich irgendwo weiß, dass ich da nicht weiterkomme, dann gehe ich halt auch.
Aber das Thema nichts anbrennen möchte ich einhaken. Wir haben uns ja kennengelernt im Kopf.
Stimmt,
und du
klar,
hast ja,
ja
mich und meine Jungs, da waren zu sechst und waren doch sehr laut und lustig und hatten viel Spaß und
ja,
du hast so beeindruckend uns gehandelt. Du hast dir nichts anbrennen lassen. Das war
ich habe euch
viel
halt
Energie
ein bisschen
so,
abgefüllt.
Hey, Schatz, ja, das Tempo fahren wir, ich habe es verstanden.
Ja.
Da war ich schon sehr beeindruckt. Weil das heißt selten, dass Leute, die dich im Restaurant das auch handeln können, in unserer Branche oder die das wollen auch. Wollen ist auch ein Thema, weil es kann auch irgendwie anders rüberkommen, aber wir hatten da wahnsinnig viel Spaß, haben super gegessen, super getrunken.
Ja, ich.
Und du warst eine unfassbar tolle Gastgeberin.
Oh, danke.
Haben uns fast verliebt, ne? aber das Kop, das war jetzt nicht die.
Nein, das Kop ist super genial. Ich bin auch wahnsinnig gut befreundet mit dem Team. Eli Rai und Team, der Küchenchef, Wahnsinn, das sind unglaublich tolle Menschen. Wir sind nur einfach damals mit dem Weinthema nicht so schnell in dem Tempo weitergekommen, wie ich es gebraucht habe in dem Moment. Was ich aber dann gelernt habe in der Zeit, ist, dass ich mich committen möchte für die Sommelerie. Das war damals dieser Moment so, oh mein Gott, es macht mir so viel Spaß. Ich hatte damals schon eben die Möglichkeit, so eine kleine Weinkarte zu kuratieren. Und hatte, ich weiß nicht, was waren das, 70 Positionen dann auf der Karte, die sehr ausgewählt waren. Aber ich wusste, ich komme da nicht weiter und ich fahre auch ein anderes Tempo. Ich habe ein Tempo drauf. Also was in den letzten Jahren passiert ist, ist, manchmal überschlage ich mich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mal ein bisschen runterbremsen. Aber in dem Moment hatte ich das starke Bedürfnis nach Beschleunigung und das habe ich da nicht bekommen. Und wusste dann somit, dass ich weiterziehen muss.
Ja, um weiter zu lernen, weil du sonst bist doch nicht, dass du jetzt gerade verwalten möchtest, du möchtest.
Ich gehe auf
wachsen.
Die 30 zu. Ja. So, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ja. Nein, aber das ist eben genau das Thema. Ich mag immer, also ich überspringe.
Ich war mit 30 dann keine Sommelier mehr. Mhm. Ich war mit 30 dann nicht mehr in der Sommelerie.
Ich retire. Ich mache dann
Klassiker.
Weinhandel.
Ja, genau. Ey, Weinhändler, wieder mal ein neuer. Sehr gut. Ah, du warst Sommelier, cool. Mhm.
Nee, ich mache ja jetzt Wein. Ah, da reden wir nachher drüber.
Ah, sehr gut.
Naja, back to the roots.
Back to the roots. Aber es ging dann für dich vom Kopf weiter. Du hast dann ein Projekt gestartet.
Genau.
Das in Wien sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat die letzten Monate.
Mhm. Ja, ich habe die wahnsinnig tolle Möglichkeit gehabt, das 9 to 5 in Wien mit aufzumachen. Und da hatte ich dann eben das tolle Vertrauen bekommen von meinem Chef, der das wirklich einfach das komplette Weinthema in meine Hände gelegt hat. Und da konnte ich dann eben keine Weinkarte mit 70, sondern mit knapp 400 Positionen kuratieren, einen Weinkeller bauen. Boah, und das ist einfach, ja, und dann bist du halt 27, bist nicht mal seit einem Jahr wirklich in der Sommelerie drin, hast aber natürlich, also ich habe natürlich den Background, ich hab natürlich Ahnung von Wein.
Es ist doch schon Fremdkapital auch viel.
Ja, voll. Aber das war, also ich habe einfach ein Budget gehabt und mir wurde gesagt, Bastelstunde.
Und was das Wichtigste war, warum du das Vertrauen auch gekriegt hast? Wahrscheinlich, weil du es ja auch verkauft hast oder verkaufst.
Ja, genau, voll.
Es dreht sich ja. Du kriegst es ja hin, dass du es gut verkaufst und dann kann man ja auch viel einkaufen.
Ja.
Du bist aber schon, weil du hast nebenbei nicht nur, du machst ja nicht nur die Sommelerie und Weinbau, sondern in Österreich hast du sehr, sehr große Aufmerksamkeit bekommen, weil du das Female Wine Collective gegründet hast.
Genau.
Das war so in der Zeit, denke ich, vor dem 9 to 5, also vor einem Jahr circa.
Also eigentlich mitten in der Zeit im Kopf sind wir damals mit meiner Studiumskollegin noch, die Kim Bechinger, die inzwischen sich ein bisschen rausgezogen hat aus der Weinwelt, weil die mit dem Lukas Moraz und dem Rachinger und dem Schellhorn, der die Boyband kocht tatsächlich, die hat dieses Internship, das Healthship, ist sie in die Küche gegangen und wir haben aber damals uns zusammengesetzt und haben gesagt, ey, eigentlich braucht's irgendwie eine Art von Stammtisch oder so. Wir brauchen einfach irgendwie einen Raum. Es hat uns so angekotzt, dieses schwierige männliche Ego, was teilweise einfach zu sehr Raum einnimmt oder für unseren Geschmack damals zu viel Raum eingenommen hat. Wollten
eine
wir
laute weibliche Stimme.
Also
in der Branche auch, die kollektiv laut ist.
Genau, wir haben damals gedacht, wir brauchen einfach irgendwie eine Energie, die so eine Schieflage irgendwie ausgleicht, aber damals eigentlich noch gar nicht mit einer aktivistischen Idee, sondern wir wollten einfach nur diesen Stammtisch gründen und haben das dann im März 2022 gestartet mit 9 Frauen. Da war zum Beispiel dann auch die Adriana Gonzalez dabei, die Victoria Schödel, die Kira Huber. Das war eine coole Gruppe, die Claire Juan, die das Viniforum macht mit. Und ein paar Monate später sind wir, ich glaube, Stand 92 Frauen. Und da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es in unserer Branche mehr braucht als ein Stammtisch, sondern dass es ja tatsächlich aktivistische Arbeit braucht, um weiterzukommen. Und da kommen wir wieder dazu, dass das ja eigentlich einer meiner Grundsätze ist, was ich damals in der Barszene schon machen wollte und jetzt tatsächlich richtig Erfolg habe. Also es ging mir nie um persönlichen Erfolg in dieser Geschichte, aber es ist natürlich alles ein Zusammenspiel.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Und das ist, also es gibt kaum was, wo ich in meinem Leben stolzer drauf bin, als das Female Wine Collective.
Okay, das Female Wine Collective, inwiefern siehst du die Arbeit, was tut sich? Siehst du die Erfolge in der Zahl an Frauen, die dabei sind? Siehst du die Medien präsenter? Ich sehe es leicht kritisch, etwas, dass ihr das Rolling Pin euch aufgehängt habt, was verständlich ist, weil sie nicht gendern, eher die Männer immer in die Front stellen und jetzt seit 4 Jahren später auch dort. Mhm. Aber es hat sich in der Mediensprache nichts geändert.
Ja, voll.
Oder? Siehst du das anders?
Also, ja, also ein bisschen was passiert schon. Ist aber ein guter Punkt, dass du es ansprichst, weil wir setzen uns intern sehr, sehr viel mit der Thematik auseinander. Wir haben das sehr viel diskutiert, ob wir an der Rolling Pin teilnehmen wollen oder nicht. Jürgen Pichler hat mich angerufen irgendwann im Februar oder so und hat gesagt, yo, Friederike, ich würde dich gerne als Speakerin dabei haben. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir, wenn ich das im Kontext von Female Wine Collective machen darf und wenn wir darüber reden dürfen, worüber wir wollen. Also wir haben intern über dieses Jahr lang Ziele entwickelt, miteinander gemeinsam, um zu schauen, was so die individuellen Bedürfnisse sind und wie sich das in einem kollektiven Kontext einbinden lässt. Und ein großer Punkt ist einfach eben genau die Sichtbarkeit von Frauen zu vergrößern. Und damit ist es kollektiv eigentlich, hat es medial so einen unglaublichen Wirbel gemacht, dass wir öffentlich den Rolling Pin kritisiert haben. Und das ist, ich weiß nicht, wir haben das in so einem dreiteiligen Post gemacht und das hat über 1000 Likes. Das hat das über die Landesgrenzen irgendwie.
Ja, es hat in der Branche es haben sehr bekannte Leute auch mitgetragen, auch, mhm. auch aus der Männerbranche, in der Kochbranche.
Ja.
Ich kann mich, glaube ich, Lukas Mratzauer erinnern, ja, der das geteilt voll. Hat.
Ja. Na, das war Wahnsinn. Wir haben damals gar nicht gedacht, dass das so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ja, genau, und das ist auch ein großer Punkt. Wir haben ein Jahr lang nichts gehört vom Rolling Pin. Also online sind wir tatsächlich auch immer noch blockiert. Ich habe auch gar kein Problem, mich da öffentlich, das habe ich auch auf der Bühne erzählt. Aber ich glaube, also eine der großen Geschichten ist halt im Aktivismus, dass du von außen, ist es immer leicht, Kritik zu äußern, aber die richtige Arbeit passiert von innen. Und du musst halt in diese Strukturen rein, um den Platz zu schaffen, dich mit den Leuten an den Tisch zu setzen und dran zu arbeiten. Und das ist eben auch unser Ansatz mit Rolling Pin, nicht nur mit Rolling Pin. Es gibt andere Geschichten. Wir lassen uns da nicht silencen oder so, sondern das ist eben einfach eine Geschichte, wo wir gesagt haben, wir haben so die Möglichkeit gehabt, uns mit der neuen Geschäftsführerin zusammenzusetzen. Ein Gerhard Retter hat sich den Talk von uns angehört, wo wir jetzt da waren und eben eine Bühnenpräsenz hatten, wo wir genau über diese Themen gesprochen haben. Gerhard Retter hat zugehört, der Chefredakteur vom Magazin war da. Die werden eine große Story machen über das Thema und wir werden hoffentlich als Beraterin einen Einfluss nehmen können. Und deswegen, das ist der Grund, warum wir da hingehen, wenn wir eingeladen werden. Weil wir können nicht nach Sichtbarkeit schreien und dann sagen, nee.
Wir nehmen sie nicht.
Wir nehmen sie nicht, genau. Ja, aber wir lassen uns da nicht instrumentalisieren oder so vom Rolling Pin, sondern es geht sehr gewählt darum, dass wir sagen, die ja aktivistischer Einfluss passiert eher von innen als von außen.
Also du bist Speakerin auf der Rolling Pin Convention und bist gleichzeitig gesperrt auf Instagram. Das heißt, du siehst ja gar nicht, was die posten von dir.
Von Jürgen Pichler privat.
Privat.
Nicht also, vom Rolling Pin, die folgen.
Ah, okay. Also, du kannst Jürgen seine Urlaubsfotos nicht sehen.
Naja.
Na, schade.
Ja.
Wirklich kein Goal. Schick dir Screenshots. Wenn du willst. Kann er deine Beiträge sehen?
Ich werde das jetzt auch so lange wiederholen, bis Jürgen Pichler mich entsperrt.
Wieso dich entsperrt? Goals.
Ja. Na, also ich verstehe den Kritikpunkt, aber dann hätte ich auch Falstaff erzählen müssen, nee, sorry, den Award nehme ich nicht an. Dann hätte ich auch sagen müssen, okay, 50 Best will ich nicht.
Und du sagst ganz klar, es ist super nötig in der Branche ein Female Wine Kollektiv zu gründen, nicht nur wegen Gendern, sondern auch, weil einfach halt viel schief läuft in der Branche.
Ja, voll. Manchmal fühlt sich das so mühsam an, das immer wieder und immer wieder zu wiederholen, aber es ist so, ey, die ersten Monate im Kollektiv waren einfach erstmal nur dazu da, um irgendwie so emotionale Care-Arbeit zu leisten, um die ganzen Geschichten
aufzuarbeiten,
die in den Jahren passiert sind, in den Jahrzehnten passiert sind, so, wo niemand drüber gesprochen hat, weil die Frauen sich untereinander einfach nicht kannten. Weil dann schaust du halt auf die Tastings. Ich meine, das hat sich im letzten Jahr geändert, aber wie oft oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu einem Tasting von einem Händler, von einer Händlerin eigentlich nur Sommeliers im männlichen Kontext passieren und sich zusammensetzen. Und da wurde nicht mal drüber nachgedacht. Hey, da wurde ein Sommelier-Stammtisch gegründet in Wien. Da wurde nicht mal drüber nachgedacht, dass von knapp 15 nur eine Frau dabei ist und die war ich. So, und ich bin natürlich gerade so der easy way out. Ich bin natürlich gerade das...
So ein bisschen das Greenwashing, wo du sagst,
ja,
so
voll.
Jetzt lassen wir die Fräder ein, dann haben wir eine Frau dabei und genau. Das Female Wine Kollektiv dabei. Yeah.
Ja, genau, guck, dann können sie nicht meckern. So, das passiert und das darf halt nicht, also das passiert eigentlich auch nicht, aber ich bin eben dementsprechend die nervige Frau, die immer wieder sagt, hier, egal in welchem Kontext, ich bin immer wieder die mit dem Finger drauf zeigt und sagt, hey Leute, hier müssen wir einfach besser machen, weil wir sind ja da, uns gibt es ja. Die Nina Mohimi hat eine tolle Liste erstellt, The List, wo sie Frauen aus der Gastronomie, aus der Hospitality-Szene zusammengetragen hat. Das ist eine enorm lange Liste, Köchinnen, Sommelieren, Restaurantleiterinnen, alles Mögliche. Und
ich bin auch gefragt worden, wer sind die Top-Köchinnen aus Salzburg und ich habe leider keine nennen können.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also mit Köchinnen ist es, ja.
Okay, aber es,
wie viele Top-Chefs oder nee, Chefs, 100 Best Chefs sind auch, glaube ich, 4 nominiert nur oder so.
4 Frauen.
Völlig absurd.
Ist ja effektiv ja auch so, dass diese Branche sehr männerdominiert ist und nicht nur Listen männerdominiert ist.
Genau, jetzt ist aber die Frage, warum ist das so und wer trägt dazu bei, dass es auch so bleibt?
Ja.
Und die Rolling Pin Convention war jetzt zum Beispiel einfach wirklich das perfekte Beispiel, weil sie gesagt haben, ja, sie haben halt einfach so, also es sind so viele Frauen, die halt abgesagt haben oder sich eben nicht auf die Bühne gehen wollten. Ich sag, ja, sorry, aber bei der Energie musst du wirklich viel aushalten. Und das ist nicht unsere Art. Da ist wenig Platz für weibliche Qualitäten. Und die einzigen, die aktiv was daran ändern können oder daran was tun müssen, sind die Veranstalterinnen. Ich möchte das jetzt nicht nur auf den Rolling Pin beziehen, sondern das ist eben in der ganzen Branche so, wenn man sich das mal so schön vorhält, so im bildlichen Sinne, wenn du einfach diese lauten, brüllenden Affen hast, die sich mit Fäusten auf die Brust schlagen, will ich als Frau da teilnehmen oder nicht? Das ist genau dieser Kontext, wo wir einfach sagen, wir müssen die Männer mit in die Verantwortung ziehen, um Räume zu schaffen, wo Frauen sich auch einfach willkommener fühlen. Und nicht, dass die Frauen so laut werden müssen, dass sie sich den männlichen Qualitäten anpassen müssen, um in dem Game mitzuspielen.
Ja.
Schaut euch mal die Kalk und Kegel Tasting-Videos an, in der Reihenfolge. Es geht nicht darum, dass zu wenig Frauen da sind, finde ich übrigens sehr gut. Es geht darum, wer spricht zuerst. Es ist in 90% der Fälle der Mann. Wo sich die Frau erstmal noch einen Moment Zeit nimmt und das zeigt einfach viel, was so die Dynamik angeht. Und in dem Moment, wo der Raum, also der Gesprächsraum vom Mann zuerst eingenommen wird, ist schon kurz was verloren.
Ja, aber möchtest du jetzt, dass ich, wenn in deinem Tasting da sitze, warte, bis die Frau was sagt?
Ja, warum mal nicht?
Okay. Ja, überlegend da sein.
Also Qualität vor Quantität.
Ich finde qualitativ, ja, das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Ja. Wir sprechen über Sichtbarkeit, aber dann muss auch klar die Qualität da auch angesprochen oft werden.
Ja. Ey, wir haben dann diesen.
Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn man Sachen und Listenplätze verschenkt und sagt, nur damit wir Frauen jetzt vorne stehen haben.
Es geht nicht um Quoten.
Was das ändert nichts an der Seriosität dann, weil dann ist eben der Punkt, null. Du sagst, jetzt wird das jemand oder wir stehen jetzt irgendwie dahin, damit wir jetzt wieder hinstellen.
Aber, und das ist jetzt eben dieser lustige Punkt, den wir zum Beispiel mit diesem Somtable, der gegründet worden ist, beim ersten Mal war keine einzige Frau anwesend, weil ich nicht konnte. So. Und da saßen Top-Leute aus der Wiener Gastro, ne? Und dann haben wir in der zweiten Auflage von dieser Verkostung hatten wir dann fast einen Anteil von 50% an Frauen, weil ich halt eine große Nachricht reingeschrieben habe, gesagt, hey Leute, lasst uns mal schauen, dass wir das irgendwie ausgleichen. In meiner manchmal auch ein bisschen zu forschen Art. Aber es bringt dann manchmal, also meistens eben auch was. So hatten wir dann fast 50% Frauen beim nächsten Tisch dabei. Und nachher sind alle zu uns gekommen, also die Männer, die beim Somtable davor dabei waren und haben alle gesagt, boah, das war so viel besser.
Es ist ja auch so viel oft wichtig, dass man was sagt und das ist auch nicht immer nur ein Beleidigen oder irgendein schlecht darzustellen, sondern es ist einfach faktisch schlecht dargestellt worden.
Was?
Ja, der Sommelier-Table nur mit einer Frau, nur mit dir, das ist dann einfach faktisch schlecht.
Ja.
Also Entschuldigung, man kann das ja einfach anders organisieren. Es ist die Qualität einfach auch an Tischen, wenn weibliche Personen und weibliche Mitarbeiterinnen am Tisch sind, besser, überlegter, vielleicht
ja,
weniger
deswegen,
laut.
Ich glaube, ja, also da ist gerade was, also da ist unglaublich was im Handel, da bewegt sich wahnsinnig viel. Wir haben so viel Erfolg mit dem Kollektiv, weil wir wirklich in das Denken reinkommen. In die Eigenverantwortung.
Aber da geht es wahrscheinlich nicht nur um Sichtbarkeit, sondern natürlich auch aufzuzeigen, andere Sichtbarkeit für Vorfälle in der Branche gegenüber Frauen.
Voll, obwohl die Thematiken tatsächlich einfach immer weniger werden. Wir haben da letztens lange drüber gesprochen und das ist so unglaublich schön. Letztens kam eine junge Kollegin zu mir an und sagt, boah, Fred, ich habe das Gefühl, dass im letzten Jahr die Branche sich sicherer anfühlt. Und da kann ich heulen, weil das ist ja genau das. Also ich meine, wenn, also da kriegst du die direkte Spiegelung von dem Ziel, das du verfolgst. Und das ist einfach, unbelievable. Das ist so schön und wir wissen einfach, dass es so viel bringt, was wir da tun. Und dass sich eben so wahnsinnig viel verändert.
Ich denke aber, es ist immer noch ein sehr weiter Weg, oder?
Voll.
Wir reden gerne immer davon, ich sehe alles super und im Endeffekt wissen wir doch, dass es
aber wir sind es ist mehr im Gespräch.
Genug Typen gibt, die trotzdem, oder Männer, die ja trotzdem dieses Weltbild, was sie haben, leider nicht ablegen.
Wir haben da viel drüber gesprochen, dass es jetzt gerade genau das sein kann. Helena Jordan wurde vom Gummio zur Falstaff Ja, genau. Genau. Wurde zur Sommeliere des Jahres gekürt. Falstaff hat mich zur Sommeliere des Jahres 2024 auserwählt. Dolly Moore ist Ausnahmewinzerin geworden des Jahres. Da ist so viel passiert. Wir haben unglaublich viele tolle Frauen, die in Top-Positionen, in tollen Restaurants.
Wer wird dieses Jahr oder kommendes Jahr Sommelier des Jahres?
Beim Falstaff und bei Gumio? Irgendein alter weißer Mann.
Ja, aber sag mal, welche Frau du nominieren würdest.
Eine Frau?
Wen würdest du auszeichnen?
Es muss ja überhaupt gar keine Frau im nächsten Jahr sein. Es geht nur darum, dass wir jetzt nicht die nächsten 15 Jahre wieder Männer haben.
Wir reden über Titel. Der Gumio in Deutschland hat nur Frauen, ausschließlich Frauen ausgezeichnet oder Kolleginnen in der Gastronomie.
Ja, das ist so cool, weil das einfach ein Statement ist.
Das ist ein Statement, ganz klar. Ist es aber in dem Jahr drauf dann wieder anders?
Muss ja auch so sein. Das ist wie so ein Paukenschlag, so ein Statement, das gesetzt wird. Also eigentlich gibt es zwei Wege. Und das genau darum geht's. Wurde das jetzt aus politischen Gründen instrumentalisiert, um sich selber besser darzustellen? Weil dann, was dann im Nachhinein passieren wird, ist jetzt, dass die nächsten 10 Jahre wieder Männer gewählt werden. In allen Kategorien ungefähr. Also so back to the, wir haben jetzt der Frau ein tolles Jahr gegeben. Wir haben können uns auf die Schultern klopfen und jetzt können wir wieder.
So wirkt es ein bisschen.
Genau.
Aber so wirkt es ein bisschen.
Ja, schauen wir mal. Also ich glaube nicht, weil wenn das so ist, dann, ich glaube, dass die Stimmen der Frauen oder übrigens Flinter, ich sag Frauen, im Female Wine Collective sprechen wir eigentlich lieber vom Kontext Flinter, was nicht so wichtig ist, das in dem Falle für uns, auf uns beziehend, richtig zu sagen, weil wir tatsächlich alle Frauen sind. Flinter steht aber eben eigentlich für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binary, Trans und Agender. Genau. Aber im Kontext aktuell mit unseren 92 Frauen muss man eben aber eben auch der Transparenz halber sagen, dass wir wirklich tatsächlich alle unter dem Begriff Frauen fallen. Und aber im Allgemeinen, ja, naja,
es ist aber schöner Satz.
Oder?
Finde ich gut, ja.
Genau, das ist, liegt eben an der Diversität Österreichs. Oder der nicht vorhandenen.
Trink mal einen Schluck. Gratuliere zu eurem Geschaffenen.
Danke.
Du strahlst sehr viel Stolz aus.
Ich bin auch einfach wahnsinnig stolz. Also, weil ich das Gefühl habe, dass das eben, was hat meine Arbeit für einen Mehrwert, wenn ich das alles nur für mich mache? Also, das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle. Also natürlich kann ich irgendwie Erfolg haben und solche Auszeichnungen bekommen und alles Mögliche. Ich bin aber leider zu wenig narzisstisch geprägt, als dass ich mir da irgendwie jetzt eben selber auf die Schulter klopfe und sage, ja, toll gemacht und weitermachen so, sondern alles, was ich tue, ist irgendwie in einem Kontext, wo ich das Gefühl habe, andere mit hochheben zu können. Und wenn ich da bin und ich dadurch einfach mehr Raum kreieren kann, um andere Frauen oder andere Nachwuchs mit anzuheben und unsere Branche damit zu ein kleines bisschen schöner zu machen für alle im diversen Kontext, im inklusiven Kontext vor allem, dann ist meine Reichweite, die ich schaffe, dann ist meine Popularität, die ich momentan erreiche, was wert. Erst dann und sonst nicht.
Und was muss in der Branche passieren oder was muss sie ändern damit? Was sind die kurzfristigen Ziele und dann die mittelfristigen?
Also ich meine langfristig, das ist eben genau diese Geschichte, dass du, wenn du Aktivismus betreibst, du die aktivistische Arbeit immer auf das Ziel hinterfragen musst. Also, weil wenn du da bist, wenn du dein Ziel erreicht hättest, dann könntest du ja aufhören.
Genau.
Und da sind wir eben noch nicht. Und dementsprechend ist das natürlich, also langfristig geht es natürlich dahin, dass wir sagen, diese Schieflage ist irgendwo ausgeglichen. Ob das tatsächlich ein Ziel ist, was irgendwann tatsächlich mal richtig greifbar erreichbar, wird sich irgendwie entscheiden.
Und was geht kurzfristig, längerfristig, mittelfristig bei der Frau Dume ab, die ja so steil sich entwickelt, vom einen Event zum nächsten, vom Restaurant, Weinkarten, größer, weiter, höher.
Eigentlich das Topic, warum ich überhaupt hier sitze.
Ja.
ihr wollt, dass ich es endlich ausspreche. Ah, nee, habe ich ja eigentlich am Anfang schon.
Wir haben schon angesprochen.
Genau. Ja, ey, großer Punkt gerade, dass ich bin ganz schön on edge. Also eigentlich stand ich im März vor einem kleinen Mini-Burnout, weil ich so viel gearbeitet habe, so viel Energie in falsche Themen auch reingesteckt habe, beziehungsweise halt irgendwie Vollzeit und Gastronomie Vollzeit ist natürlich mehr als Vollzeit, vor allem in der Restauranteröffnung. Also ich habe im Grunde 3 Restaurants in den letzten 2,5 Jahren eröffnet.
Genau, das betrifft halt die Frage, wenn du die ganze Zeit Restaurants aufmachst, Die Eröffnungsphasen sind immer die anstrengendsten. Ja. Ist in jedem Geschäft so, speziell aber in der Gastronomie auch. Immer schon stressige Beruf und dann noch Eröffnungen. Mhm. Total stressig. Hast du
ein
bisschen Bock mal, das auch mal, ja, nichts eröffnen zu müssen und einfach mal auch genießen zu können oder einfach, dass ein Betrieb auch läuft?
Ja, voll, genau.
Dass es schon läuft, dass du Teil davon sein kannst.
Ich hatte letztes Jahr 2 Restaurantbesuche, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann gerade richtig Energie tanken. Und das waren zwei Besuche, die mich so immens berührt haben. Begegnungen mit unglaublich tollen Menschen. Und es war zum einen, war ich zum ersten Mal im Mühltalhof letztes Jahr im Sommer. Mhm. Das war zwischen Kopp und 905. Da habe ich auch einen Helmut Rachinger kennengelernt und habe
Legende.
Oh mein Gott, ich habe Nachmittag mit dem verbracht vor seinem Restaurant. Und der zweite Restaurantbesuch war das Esslokal in Hadersdorf. Und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und tatsächlich die Babsi, Teil des Kollektivs, fast seit Tag 1 an. Die habe ich letztes Jahr nämlich bei meinem ganz tollen Abendessen kennengelernt oder Tasting, wo die unglaubliche Elisabetta Furadori da war in Wien. Und wir hatten einen ganz kleinen Kreis mit 10, 12 Leuten. Hat sie ihre Weine ausgeschenkt und ihren Käse dazu gepaart. Das war einer der wahnsinnig inspirierendsten Abenden überhaupt. Und da habe ich die Babsi kennengelernt. Und die hat jetzt nach Service gesucht. Und ich hatte das Bedürfnis, ich wusste, ich muss aus der Stadt raus, ich muss ins Grüne, ich muss wieder in die Weinberge, ich muss nahe an der Natur sein.
Wegen dem Tempo?
Wegen dem Tempo, weil ich mich überschlage die ganze Zeit. Mein Anxiety-Level ist dauerhaft hoch, ich bin dünnhäutig, ohne Ende und ich snappe, ich bin nicht an meinem besten Punkt gerade und ich merke, dass das Ende.
Was heißt snappe?
Ja, wie sagt man es auf Deutsch? So bissig.
Ach so, ja, du hast die kurze Zündschnur.
Genau.
Ja.
Und
du bist einfach sehr gestresst.
Ich bin unglaublich
gestresst. Du hast gerade keinen Freiraum, den du hast. Genau.
Ja. Und
suchst du in einem Land?
Also genau das ist es nämlich, weil mir fehlt es. Ich wohne im 4. Bezirk, ich wohne ums Eck vom Restaurant. Also ich bin dauerhaft da. Meine gastgeberischen Fähigkeiten haben einfach nachgelassen, dadurch auch, muss ich ganz klar sagen. Ich merke, dass ich nicht mehr diese 100% geben kann oder diese 120% geben kann, die ich gewohnt bin zu geben. Und das ist eben der Grund, genau, Esslokal in die Ruhe.
Was suchst du dann als Ausgleich? Du sprichst du bist voll on the edge, bist immer voll viel unterwegs. Du suchst dann einen Ausgleich. Was hast du für einen Ausgleich? Oder so, dieses Land brauchst du einfach mal die Ruhe. Du gehst durch den Wald oder die Weingärten.
Ja.
Und willst du mal die Ruhe einfach haben?
Also
das Grüne einfach sich setzen.
Ja, voll. Ich bin eigentlich so ein Naturmensch. Ich bin ja gar nicht so ein Stadtmensch, auch wenn ich irgendwie so aussehe. Genau, ich bin viel im Weingarten unterwegs, viel auch arbeiten eigentlich im Weinberg. Deswegen bin ich aber ja eigentlich in Richtung Burgenland immer mehr unterwegs, weil ich tatsächlich da eben mit Adriana und Martin Lichtmeier und alles dieses Jahr mein eigenes kleines Fässchen Wein mache. Das ist Ausgleich für mich, im Weingarten zu stehen. Spazieren zu gehen, wandern zu gehen, Sport zu machen, im Garten zu sitzen und zu lesen. Das sind Dinge, die ich brauche, also eigentlich sehr introvertierte Qualitäten. Ich bin nicht die Person, die mit Menschen Batterien auflädt und ich brauche diese Auszeit. Ich brauche diese Ruhephasen, weil ich meine, wir kennen es halt. Das ist einer der emotionalsten, anstrengendsten Berufe überhaupt, weil wir dauerhaft einfach diese so Menschen wie du und ich, wir tragen keine Masken, wir sind so. Aber trotzdem haben wir auch mal einen schlechten Tag und dann müssen wir eine Maske tragen. Ja.
Da musst du.
Musst du, genau.
Wenn du auf einem hohen Level arbeitest, eben, dann musst du auch performen.
Ja, voll.
Das muss der Fußballer ja auch, wenn er einen scheiß Tag hat.
Eben, genau. Und du kannst.
Beispiel oder da.
Du kannst es aber nur tun und ich glaube das, oder beziehungsweise ich möchte nicht so oft diese Maske tragen müssen. Und ich habe in den letzten Monaten sehr viel Maske getragen. Und das geht halt dann einfach an die Substanz.
Ja, aber da ist der Fakt, du schaust halt, dass man weniger Maske trägt.
Genau, ja.
Dass du weniger Maske tragen musst, nicht weniger arbeiten oder was, weniger einfach gezielter auch, oder? Effektiver.
Ja, voll. Und genau, weil sonst gehst du kaputt. Sonst bist du mit 40 mit dem Thema durch und hast einen Herzinfarkt. I don't know.
Ich möchte noch ganz kurz auf was zurückkommen, weil du gerade gesagt hast, du hattest deine 2 wahnsinnig besonderen Restaurantbesuche. Was hat dieser Restaurantbesuch ausgemacht, damit er besonders ist? Was macht deinen Mühlerhof oder was macht denn das Esslokal?
Also der Helmut.
Ist was Besonderes für dich?
Ja, es ist eben, glaube ich, so eine Ruhe, die reinkommt. Ich glaube, dass wir als Gastgeberinnen Energietransporter eigentlich sind. Mhm. Also die Energie in einem Raum, die fließt dauerhaft durch uns.
Ja. Und du bestimmst sie auch als Gastgeber?
Voll. Und du lenkst sie auch vor allem. Und es ist so diese Idee von einem Raum tragen können. Also ich nehme Energie von dem Tisch und ich gebe sie an den Tisch ab. Du bist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Energie an einem Abend halt fließt, positiv fließt. Und das ist eben das, wenn du in deiner Mitte blockiert bist, dann blockierst du die Energie in einem Raum. Hm. Ich habe viel mit vor allem mit Helmut drüber gesprochen oder generell im Mühltalhof hab ich das so wahnsinnig wahrgenommen, dass die alle das unglaublich krass geschafft haben, diese Energie eben im Raum fließen zu lassen. Ich war alleine dort, ich saß 5 Stunden im Restaurant, das war Self-Care.
Es sind auch echt gute Gastgeber, das muss man so sagen. Wirklich. Also das ganze Team auch, also das Helmut so und so auch, diese Entspanntheit, das hat er sich auch erarbeitet, ich finde das schön.
Ja.
Aber der Philipp und der Daniel und der Anton, das sind ja auch...
Unglaublich, wirklich.
Es wird Maschinen auch, also...
Aber so... Das Maschinen, die flüssig laufende.
Ja, homogen.
Homogen.
Sehr homogen, auch viel Ausgleich. Mhm. Philipp geht immer Golf spielen, der Daniel tut viel Rudern.
Ja, genau.
Tut viel Rudern als Ausgleich einfach und dass man sich einfach da fit hält.
Ja, und
was
dann
machen
sitzt
wir
da
in Wien? Wir gehen bis spät nachts auf ein Glasl Wein.
Joggen.
Joggen. Wir laufen dann irgendwann mal heim, weil nichts mehr fährt.
Ja, ich glaube tatsächlich, also ich habe mit Helmut tatsächlich da sehr lange drüber geredet, weil ja alles im Zen und. Alles irgendwie in der Ruhe.
Aber
in der Energie.
Die Energie, sagst du.
Und ich habe ihn gefragt, ob wir das in der Stadt auch hinkriegen. Oder ob das nur auf dem Land geht.
Ich kenne ein Restaurant.
In der Stadt?
Finde die Ratte-Energie immer sehr beeindruckend.
Ja.
Das ist so der gute Vibe.
Ja, es ist ein richtig guter Vibe, aber es ist trotzdem Stadtenergie.
Ja, ja, so. Das ist natürlich.
Ich weiß nicht. Ich bin auch noch nicht zu dem Punkt gekommen.
Ich glaube, wenn du aus der Stadt bist... Und aufs Land ist, hast du die Energie anders, wie wenn du vom Land bist und mal in die Stadt kommst. Da brauchst du eine andere Energie. Eine schnellere, die ist auch gut. Ich habe mich immer sehr gefreut. Ich habe lange in Werfen gearbeitet und habe mich dann immer sehr auf die Stadt gefreut, auf diese ganz andere Energie. Auf die schnellere, das Verfügbare. Bam, bam.
Genau. Und ich freue mich da jetzt auch drauf, dass ich mir das aussuchen kann. Und ich werde am Wochenende viel in Wien sein. Ich meine, Hadersdorf ist eine Stunde von hier.
Wir reden hier von einem Weggehen, ja genau.
Mein Freund wohnt in Wien, der behält hier die Wohnung. Ich bin am Wochenende hier und unter der Woche da. Es ist super. Und dann kann nämlich diese schnelle Energie auch wieder ein Ausgleich sein. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich flüchte aus der Stadt, aber ich lerne mich in einem anderen Tempo kennen in den letzten Jahren. Und vor allem jetzt, wo ich nochmal so eine andere öffentliche Präsenz habe, die bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als richtig krass nach innen zu schauen, zu lernen, was tut mir eigentlich gut und was brauche ich, um diese Person zu bleiben oder dieses Bild, es ist ja eben kein Bild, aber das weiter auszustrahlen, wofür mich die Leute vielleicht auch kennengelernt haben, so wie du mich kennengelernt hast zum Beispiel. Das bin ja ich und ich bin es nun nicht, weil ich halt einfach die ganze Zeit on edge bin. Und ich sage, für mich ist tatsächlich die Idee, ein bisschen in die Ruhe reinzugehen und ich meine, es ist trotzdem schnell, das Lokal läuft richtig gut, das Esslokal. Ist es jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, so, jetzt Füße hochlegen. So, es ist trotzdem wahnsinnig viel Arbeit, ja. Aber es ist einfach in einer anderen Intensität, in einer anderen Schnelligkeit einfach. Ja, wofür die Hubers auch einfach sorgen. Die haben einfach, das ist einfach das Family Energy. Es hat schon fast so richtig geilen Wirtshauscharakter, wie die beiden sind. Die setzen sich auch mal mit an Tisch. Das sind 4 Hauben und die werden, und ich meine, das ganze Thema Michelin wird da für die beiden interessant oder für uns dann zusammen, aber.
Für dich auch, ja.
Ja. Das ist jetzt die neue Challenge.
Also man will da ganz klar hin. Mittelfristiges Ziel ist Sterne. Sterne in Hadersdorf.
Ja. Ja, why not? Also so, ich meine, da muss man nicht drüber diskutieren, dass die Küche, also ja, dass das Haus das auf jeden Fall schafft.
Ja, Michelin tut ja eh nur die Küche bewerten.
Ja.
Kannst du auch weiter volle Freiheit ausschenken. Stört nicht. Dann werden sie nicht bewerten.
Einer meiner coolsten Momente, letztes Jahr war ich mit den Strohwitz essen im Esslokal und ich habe einen Altess gecallt,
ja?
Den der Lukas ausgewählt hat. Das war ein ganz großer Moment. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich glaube, hier muss ich bleiben. Nein, die Weinkarte passt.
Ah, fürs Ego. Ja, das ist gut, genau. Das ist aber cool.
Ich höre jetzt hierher.
Verlauft's. Da tue ich jetzt blind nogging. Nächstes Kalk und Kegel Blind Tasting ist in Hadersdorf, weil die Fräden mehr ist verkostet, nicht mehr woanders blind.
Ja, genau. Ihr müsst jetzt
brauche ich mich wohl, da triff ich's.
Nein, es ist, alle lieben den Laden. So, ich habe einfach noch nie jemanden gehört, die sagen, na, das fand ich jetzt irgendwie mittelmäßig, sondern alle fühlen das. Du kommst da hin und das ist einfach ein Ort, der gut tut.
Schön.
Und das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche gute Menschen um mich rum. Freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe auch, aber ich habe, also ich habe auch unglaublich viel Respekt davor. Also wie gesagt, ich bin seit anderthalb Jahren Sommelier und ich habe in Lokalen gearbeitet, wo das Thema Wine Pairing eher weniger, also klar hätte ich auch zu Pizza pairen können, aber es wurde weniger abgefragt oder weniger nachgefragt.
Da wurde Wein bestellt und ja, was, und Pizza einfach bestellt.
Aber ich habe halt einfach sensorisch, also wenn ich eine, wenn ich irgendwo wirklich sagen kann, boah, das, da bin ich einfach saustark drin, dann ist es mein, also ich habe halt eine Sensorik, die ist überdurchschnittlich. und
gut, wenn man das selber mal sagt.
Ja.
Na, in ja, Hadersdorf, das, in Hadersdorf oder immer?
Für Hadersdorf, genau.
Für Hadersdorf reicht's. Ja. Hat er nicht gesagt, nein. Das war jetzt nicht so gemeint. Gar nichts.
Ja, ist, der größte Joke ist ja immer, mein Kommi im Grunde sagt immer, ja toll, Friederike, du bist jetzt Sommelier des Jahres, Österreich.
Ja, weil die Österreich-Gewinner sind in Deutschland. Ja.
Ja.
Es ist fast zu einfach, glaube ich. Ab und zu aus Österreich nach Deutschland zu gehen, ist fast zu einfach.
Ja.
Es ist nie einfach, aber es ist wie immer so, die Deutschen lieben auf die Österreich viel mehr als wie die Österreich die Deutschen.
Ja, safe.
Heute ist richtig rumgesagt?
Ja,
nicht. So schnell gerade gesagt.
Ja, 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 nein, das stimmt schon. Aber ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Du bist sensorisch so stark, hat das mit irgendwas zu tun, mit wem du da zusammengearbeitet hast? Gab es da Personen für dich, die dich geprägt haben?
Nee.
Oder so Tastings, wo du dann gemerkt hast, so, hm.
Ich glaube tatsächlich, dass es einfach wirklich diese Sache ist, dass ich in diesen ganzen anderen Bereichen gearbeitet habe, die mich einfach, also ich konnte ja Hopfensorten rausriechen aus dem Bier.
Du hast dich immer schon so entwickelt, quasi
ja,
immer.
Ja, ja, ich habe Cocktails kreiert und habe immer verstanden, wie Säure und Süße und Bitternis miteinander funktionieren. Also dementsprechend so, um meine Sensorik mache ich mir keine Sorgen.
Aber deine Sensorik kam jetzt nicht über irgendeine Sommelier-Ausbildung?
Nee, genau, nicht. Also das ist ja der große Joke. Ich bin ja eigentlich keine Sommelierin, wenn man das so faktisch...
Und wenn das die Sommelier-Union erfährt, uiuiui. Denkst du, Fred, ist das der Ansatz, es muss jeder eine Sommelier-Ausbildung machen, damit er ein guter Sommelier ist, oder muss jeder gute Sommelier eine Sommelier-Ausbildung haben? Ich glaube nicht, weil du sitzt ja gerade vor mir.
Ja, also ich habe da lange... Also hätte ich das Studium nicht gemacht, hätte ich vielleicht weniger selbstbewusst mit der, also auf deine Frage antworten können, aber nein, ich glaube es nicht. Ich meine, es ist ja dasselbe Prinzip, keine Ahnung, frag mal die französischen Winzer, wer da eine Ausbildung gemacht hat.
Ja, aber es gibt auch in Frankreich richtig viel schlechten Wein.
Ja, genau. Ja. Ja.
Fakt. Wir sprechen immer alle, also würde jeder Wein gut schmecken. Die müssen auch Wein zu Schnaps machen, weil sie einfach zu viel Wein haben.
Aber ich glaube, auch von den Guten hat niemand offiziell, also wenn es darum geht, dass es irgendwo, dass irgendjemand irgendein Zertifikat unterschreiben muss, weißt du, das ist Blödsinn. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch tatsächlich ja einfach viele von so technischen Dingen nicht gelernt. Ich habe bis vor einem Dreivierteljahr eine Flasche Wein aufgemacht und habe sie dabei gedreht.
Ich glaube nicht, dass bei der Sommelier-Ausbildung es wichtig ist, wie du eine Flasche Wein aufmachst. Ich glaube aber, es hat absolut seine Berechtigung und ist auch ganz wichtig,
100%.
Weil es gibt den Menschen, der meist jung ist oder der das lernen möchte, oder jung oder alt, egal, einen gewissen Faden.
Genau.
Ja. Liebe Fred, was wird uns erwarten in Hadersdorf von dir?
Na, ich glaube, also das unglaublich Tolle ist, dass die Barbara eine Weinkarte kreiert hat, unglaublich toll, die meiner Philosophie sowieso entspricht. Und ich da einfach viel ergänzen kann und viel erweitern kann. Aber es wird nicht umgekrempelt. An der DNA wird da nichts verändert. Aber ich glaube, was man vor allem erwarten kann, dass ich wieder in meinen 100% arbeiten kann. Und ich glaube, dass ich so viel Headspace mir erarbeiten kann, wenn ich da aus der Stadt raus bin, dass es mit dem Female Wine Collective nochmal deutlich weitergeht, dass da genug für Energie für übrig bleibt. Und also ich glaube, dass die gehobenere Gastronomie auf dem Land gerade in einer krassen Charakterfindung ist. Und vor allem, dass der Guide Michelin wieder zurückkommt und so weiter, da passiert einfach so unglaublich viel. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Art maßgeblich da einfach mitwirken kann. Und wie gesagt, für mich sind da einfach so Vorbildbeispiele oder Vorbilder wie ist der Mühltalhof. Und es ist auch eben das Esslokal und ich freue mich einfach unglaublich, dass ich da mein Stück Individualität, mein Stück Gegenbeispiel mit reinbringen kann. Und ja, genau, ich glaube, das ist
cool. Danke dir. Wir noch eine Flasche Wein jetzt. Yeah. Unbedingt. Das stoßen wir noch an. Liebe Fred, danke, dass du da warst. Ganz viel Erfolg in Hadersdorf. Gratuliere zum neuen Job.
Thank you.
Und danke für deine Zeit, die doch sehr rar ist. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit unserem nächsten Gast. Danke, Fred.
Danke dir. Nice.